Predigt bezieht sich auf Galater 4, Verse 8 bis 31. Paulus schreibt: Als ihr von Gott noch nichts wusstet, habt ihr sogenannten Göttern gedient, die in Wirklichkeit gar keine sind. Nachdem ihr nun aber Gott kennt und liebt, genauer gesagt, nachdem Gott euch kennt und liebt, wie ist es da möglich, dass ihr euch diesen armseligen und kümmerlichen Zwängen wieder beugt und unterwerft? Oder warum sonst legt ihr so großen Wert auf die Einhaltung bestimmter Tage, Monate, Feste und Jahre? Ich mache mir Sorgen um euch. Ist denn meine ganze Arbeit bei euch vergeblich gewesen? Liebe Brüder und Schwestern, ich bitte euch, folgt meinem Beispiel und lasst euch nicht unter das Gesetz zwingen. Denn auch ich habe mich nach euch gerichtet und ihr habt mich bisher noch nie gekränkt. Ihr erinnert euch sicherlich daran, als ich das erste Mal bei euch war und euch die rettende Botschaft verkündete. Damals war ich krank und obwohl meine Krankheit eine Bewährungsprobe für euren Glauben war, habt ihr mich weder verachtet noch abgewiesen. Im Gegenteil, ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, ja, wie Jesus Christus selbst. Wie glücklich und dankbar wart ihr doch damals. Und heute? Ich bin sicher, zu der Zeit hättet ihr sogar eure Augen für mich hergegeben. Bin ich jetzt euer Feind geworden, weil ich euch die volle Wahrheit sage? Diese Leute, die euch zurzeit so umschmeicheln, meinen es nicht ehrlich mit euch. Sie wollen nur erreichen, dass ihr euch von mir abwendet und ihnen nacheifert. Nun hätte ich gar nichts dagegen, wenn es auch andere gäbe, die sich für euch einsetzen. Es soll aber in guter Absicht geschehen, und zwar immer und nicht nur, wenn ich bei euch bin. Euretwegen, meine lieben Kinder, leide ich noch einmal alle Schmerzen und Ängste, wie sie eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes auszustehen hat. So lange, bis Christus in eurem Leben Gestalt gewonnen hat. Könnte ich doch nur bei euch sein und mit meinen Worten euer Herz erreichen. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch mit euch machen soll. Ihr wollt euch also dem Gesetz unterwerfen. Wisst ihr denn eigentlich, was im Gesetz steht? Dort heißt es, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin Hagar und einen von seiner Frau Sarah, die als Freie geboren war. Der Sohn der Sklavin wurde geboren, weil Abraham endlich einen Sohn haben wollte, der Sohn der Freien dagegen, weil Gott ihn versprochen hatte. Am Beispiel dieser beiden Frauen will uns Gott zeigen, wie verschieden seine beiden Bündnisse mit den Menschen sind. Den einen Bund, für den Hagar steht, schloss Gott auf dem Berg Sinai mit dem Volk Israel, als er ihm das Gesetz gab. Dieses Gesetz aber versklavt uns. Hagar weist auf den Berg Sinai in Arabien hin. Er entspricht dem Jerusalem unserer Zeit, denen, die am Gesetz festhalten und deshalb niemals frei werden. Die andere Frau aber, von der wir abstammen, ist frei. Sie weist auf das neue Jerusalem im Himmel hin. Von ihr heißt es in der Heiligen Schrift: Sei fröhlich, du Unfruchtbare, auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und jauchze, du Kinderlose, denn du, die du allein bist, wirst mehr Kinder haben als die Frau, die einen Mann hat. Liebe Brüder und Schwestern, ihr verdankt euer Leben wie Isaak der Zusage Gottes. Allerdings verfolgte schon damals der Sohn der Sklavin, der geboren wurde, weil Menschen es so wollten, den Sohn der Freien, der geboren wurde, weil Gott es wollte. Genauso ist es auch noch heute. Aber was sagt die Heilige Schrift dazu? Jage die Sklavin und ihren Sohn fort, denn der Sohn der Freien soll nicht mit ihm das Erbe teilen müssen. Wir aber, meine lieben Brüder und Schwestern, sind nicht die Kinder der Sklavin, sondern der Freien.
Vielen Dank, liebe Frank, fürs Lesen. Ich habe gehört, dass wir heute auch mal versuchen, eine Predigt gleich zu übersetzen in andere Sprachen, mittels KI. Genau, es gibt von moderne Techniken auch Segen. Und ich habe mal gedacht, dann kann ich zuerst mal auf Niederländisch predigen. Das werde ich aber nicht machen. Trotzdem, wenn etwas nicht klar ist, wenn irgendwie die Übersetzung nicht stimmt oder wenn jemand nachher denkt, habe ich das richtig verstanden? Ich meine, wir haben natürlich nachher genügend Zeit, nochmal miteinander zu reden, um darüber zu sprechen, wenn etwas nicht klar ist. Sehr gerne. Genau, wir haben ein langes Stück gelesen und ich habe mir gedacht, ich kann das Ganze natürlich, diese mehrere Blöcke mal sehr detailliert besprechen. Das wird ihr euch ziemlich freuen. Ich mache das nicht. Ich nehme so ein paar Hauptpunkte daraus. Genau, der Überschrift sagt, in Christus sind wir frei. Dieser Text. Und wir sind in der Galaterbrief. Und das Erfreuliche ist, dass wir tatsächlich einen Brief bekommen haben aus Gemeinde. Und diesen Brief haben wir letzte Woche auch schon mal gehört. Ich habe es mal ausgedruckt. Ein Brief von Eva und Jerome. Das finde ich ganz toll. Ich habe mal beschrieben, was erleben wir hier alles. Und vielleicht, wer sie schon mal ein bisschen kennt, kann das auch so ein bisschen einsortieren. Und was die da geschrieben haben, ist wirklich unglaublich. Und ich habe mir gedacht, sage ich unglaublich oder sage ich glaublich? Das ist erstaunlich, was da passiert. Und das ist toll. Ich meine, wenn man solche gute Sachen miterlebt, will man das gerne mal teilen an andere Leute. Und ich bin froh, wenn ich dann auch diesen Brief gelesen habe. Und so will Paulus auch gerne Sachen mit einer Gemeinde in Galaten teilen. Und hat dann einen Brief geschrieben. Und ich weiß nicht, wann habt ihr zum letzten Mal einen Brief geschrieben? Habt ihr überhaupt mal einen Brief geschrieben? Ich meine, heutzutage, ein Brief ist mehr, ist durchaus jetzt in drei, vier Sätzen oder so und dann reicht das. Ich denke, mein letzte Brief war, 94? Nein, nicht ganz. Nee, ich habe nachher auch noch einen Brief geschrieben. Aber ich habe sehr viele Briefe in 94 geschrieben. Und 94 war de Zeit, dass ich im Studium war und ich war dann ein Semester in Finnland. Und 94 kann man sich kaum vorstellen, aber so etwas gab es nicht, zo'n smartphone. Das heißt, keine WhatsApp-Nachrichten, keine snelles anrufen oder so. Nein, das war wirklich mal mit anrufen, das war planen. Sonntags 7. Ich war damals schon, ich habe Alike schon mal gekannt. Und genau, we hadden schon eine Beziehung, so mehrere Jahre. Und das war tatsächlich, okay, wie machen wir das denn? Ja gut, ich kann anrufen. Anrufen heißt dann tatsächlich die ganze Woche Münzen sammeln. In Finnland, da gab es irgendwo draußen irgendwie zo'n telefooncellen, moest man immer diese Münzen reinwerfen und dann natürlich hoffen, dass dann jemand zu Hause ist. Das war tatsächlich sonntags 7 abends, da rufe ich an, ich versuche es und genau, dann ist dann mein Telefon und ich kann dann anrufen. Und dann, genau, da geht man Münzen und dann war das Gespräch dann auch snel zu Ende. Das heißt, wenn ich mal wirklich ein bisschen mehr erzählen wollte, moest ik een Brief schreiben und ein Brief heißt tatsächlich, genau, aus Finnland, genau, wirklich schreiben. So schreiben, dass sie es auch lesen konnte. Ich habe die Briefe auch gesehen. Ich habe mir Mühe gemacht. Und ich habe tatsächlich in diese Briefe auch geschrieben, so, wie es mir geht. Und auch mal wie, ich habe versucht, mal ein bisschen einzuleben, wie es ihr geht, darüber geschrieben. Und ich habe so erlebt, okay, wo bin ich dann? Was mache ich so während der Woche? Und es gab da eine tolle Gemeinde, wo ich war. Und die war schon anders als zu Hause. Dann habe ich mal ein bisschen beschrieben, okay, wie ist dann diese Gemeinde? Was passiert da alles? Und ich habe natürlich versucht, das ein bisschen, so gut wie möglich zu schreiben. Und das ist natürlich schon kompliziert, wenn man nicht in einer Gemeinde ist. Dann habe ich versucht, irgendwie für sie das mal so zu machen, damit sie sich ein bisschen einleben konnte. Und genau, das ist das Gleiche, was wir dann jetzt haben mit diesem Brief, die Paulus an der Galater schreibt. We hebben jetzt einen Brief bekommen, steht in de Bibel. Und deze Brief ist tatsächlich schon mal 2000 Jahre, fast 2000 Jahre alt. Das ist schon ein bisschen her. Das heißt, es ist auch geschrieben in ein Zeitalter, die wir nicht so wirklich gut kennen. Da werden bestimmte Sachen beschrieben, die für uns vielleicht nicht so ganz trivial sind oder wo wir uns nicht so gut einleben können. Wie war das dann? Wie sah das dann da alles aus? Dazu kommt natürlich, dass in de Brief een andere Sprache, das muss übersetzt werden. Wenn ihr mal meine Briefe aus Finnland lesen würde, muss das zuerst mal von Niederländisch auf Deutsch übersetzt werden. Da gibt es Begriffe, die ich verwendet habe. Kann man die 1:1 übersetzen? Muss man irgendwie, ist das irgendwie so gemeint wie, figurlich? Muss man das irgendwie anders übersetzen? Genau, was ist dann eine richtige Übersetzung? Genau, das haben wir natürlich mit diesem Brief an die Galater auch. Das ist ein anderes Land, andere Sitte. Das war Galatien, irgendwo mit der Türkei. Paulus war da mal, aber das war, ja, da hat die Leute kennengelernt. Der weiß natürlich schon, wanneer hij diesen Brief schreibt, wie die Leute da gelebt haben. Das war nicht so wie in Jerusalem, wie in Israel. Das war schon ja, irgendwo anders. Das heißt, andere Situation. Natürlich eine andere Gemeindestruktur. Die Gemeinde hat es da schon erstmal ein paar Jahre gegeben. Ich meine, Gemeinde hier schon mehrere Jahrzehnte. Es gibt Landeskirchen, die schon mehrere Jahrhunderte so sind. Das heißt, er schreibt an eine Gemeinde und vielleicht, wenn wir das lesen, denken wir an unsere Gemeinde oder vielleicht an eine andere Gemeinde, die wir kennen. Aber das war natürlich auch ganz anders. Das Schwierige ist natürlich, wenn wir das lesen, wir haben die ganze Bibel und wir vergleichen. Und was schreibt er an de Galater, was schreibt er an de Römer, was steht alles in diese Evangelien, was ist da alles passiert? Ich meine, die hatten keine Bibel. Deze brief an de Galater is zo ongeveer een van de eerste brieven, de geschriften van het Nieuwe Testament die we hebben. Dat heißt, irgendwie in deze brief wordt natuurlijk ook deze ganze goede boodschap van het Nieuwe Testament zo eerst maar wirklich mal auf Papier geschrieben, oder es gab wahrscheinlich schon mal Geschriften, aber die wir dann auch behalten haben. Das heißt, das ist alles auch die konnten nicht einfach mal sagen, okay, das schreibt er jetzt uns, aber was hat er dann an der Römer geschrieben? Er hat noch gar noch nicht an der Römer geschrieben, wahrscheinlich. Das heißt, irgendwie zu vergleichen war für die natürlich auch schwierig. Und die hatten vielleicht schon mal ein bisschen einige Geschriften aus dem, was wir dann jetzt Alte Testament nennen, aus der Tanach. Aber der Tanach war damals auch noch nicht komplett abgeschlossen. Das heißt, die hatten wahrscheinlich Schriftrollen. Natürlich hatten die die Tora, die ersten fünf Bücher Mose. Vielleicht noch ein paar Propheten, Jesaja durchaus. Psalmen gibt es dann auch. Aber die hatten nicht irgendwie die ganze Bibel, so wie wir das haben. Das heißt, es wäre natürlich auch für die Gemeinde. Und wenn Paulus schreibt, muss er natürlich schon mal ein bisschen adaptieren an, was kennen die, wie leben die, was kenne ich von denen. Das hat er dann geschrieben. Und dann 2000 Jahre später bekommen wir diesen Brief. Und Paulus hat einen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, wer diesen Brief von Eva und Jerome mal gelesen hat. Wie macht ihr das? Sagt ihr dann auch, ich habe einen Brief von Eva und Jerome, sehr schön. De nächsten 8 Wochen werde ich mal einen Abschnitt lesen. Jede Sonntag einen Abschnitt. Zo machen wir das jetzt mit diesem Galaterbrief. Jede 8 Wochen mal einen Abschnitt. Ich meine, das schreibt natürlich einen Brief, die muss man mal als Einheit lesen. Muss man nachher zu Hause nochmal machen. En dan wird auch ein bisschen mehr deutlich, was er dann sagt. Ich meine, wir sind natürlich ziemlich gut in irgendwie Verse raus in Bibel zu holen, ohne mal wirklich oft auf Kontext zu gucken. Und ja, da versteht man vielleicht auch einiges leicht anders, als es damals gemeint ist. Das heißt, Kontext ist sehr wichtig auch bei Bibellesen. Und wenn man dann auch so einen Brief lesen wird, muss man dann natürlich daran denken. Und was auffällt, wenn wir diesen Brief lesen, Paulus ist da ziemlich direkt, würde ich mal sagen. Der ist so ein bisschen Holländer. Da sage ich wirklich genau, waar es auf steht. Was man in Kommentaren auch liest, ist der Galaterbrief ist der am schärfsten formulierte Brief, der uns von Paulus erhalten ist. Ja, natürlich, weil er damals gesehen hat, ich habe mal an diese Gemeinde das Evangelium erzählt, die sind zum Glauben gekommen und jetzt geht es in eine andere Richtung. Das heißt, das muss korrigiert werden. Da hat der Heilige Geist Paulus mir wirklich mal aufs Herz gelegt, sei mal klar und deutlich, nicht irgendwie so ein bisschen wischiwaschi und versucht das mal so ein bisschen zu glätten. Mach es mal schön. Nein, sag einfach deutlich, warum es geht. Und warum es geht, Anlass der Brief, genau, alarmierende Bericht, genau, ziemlich alarmierend, hè, da geht etwas schief, dass in der galatischen Gemeinde Juden, christliche Missionare aufgetreten waren, die von den Heidenchristen. Das heißt, Galatien, das waren meistens Leute, die hatten nicht jüdischen Hintergrund, sind zum Glauben gekommen. Die andere Gemeinden in der Umgebung haben auch gehört, super, es gibt mehrere Gemeinden. Dann gab es natürlich Personen, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Die haben allerhande Götter gedient, geglaubt, römische, griechische, irgendwie diese asiatische Götter. Dann gab es natürlich auch Personen aus dem Judentum, die zum Glauben gekommen sind. Und die haben dann gedacht, ach super, es gibt auch diese Gemeinde, wir gehen da auch mal hin und wir können einander ermutigen. Aber die haben natürlich gesehen, okay, da passiert etwas in dieser Gemeinde. So kennen wir das nicht aus unserer Vergangenheit. So haben wir das nie gemacht. So funktioniert das nicht bei uns in der Gemeinde. Wir sind Juden. Wir haben diesen jüdischen Hintergrund. Jesus war auch Jude, hat auch seine jüdische Erziehung. Ich meine, es gibt so etwas wie ein Gesetz, wie diese Tanach, diese Geschriften. Jungs, Jesus war Jude. Das heißt, er hat das alles auch gemacht. Das müsst ihr jetzt auch machen. Ich meine, an sich, diese Gedanken ist gar nicht so unsinnig eigentlich. Wenn man sagt, okay, ich habe so Jesus, ja, das war natürlich, ja, der hat auch diese jüdische Sache gemacht. Paulus sagt dann, na, warte doch mal, ja, natürlich, Jesus war Jude, aber da gibt es schon einige, was er gesagt hat und was da auch, was er klar gemacht hat, was Gott uns klar gemacht hat, nämlich diese Zeremonien, diese Zeremonialgesetze, die es dann in der Bibel gibt, in der Tora, diese Beschneidung, das muss man nicht unbedingt werden. Man muss nicht zuerst mal als Nicht-Jude, der Christen wird, zuerst mal Jude werden und dann Christ. Irgendwie diese Zwischenstufe, die gibt es gar nicht. Man kann gleich Christ werden. Das heißt, diese Gesetze, die es im Judentum gibt, diese Beschneidung, braucht man dann nicht. Weil, wann dann geht es so etwas wie, so was wir vor ein paar Wochen gehört haben, so ein Glauben wie, ja, es gibt Jesus und ich muss mich beschneiden. Jesus und ich muss die Gesetze halten. So wie wir letzte vor ein paar Wochen gehört haben, ich bin jetzt Christ und ich muss eine halbe Stunde stille Zeit machen. Ich bin Christ und ich muss jeden Sonntag in de Gemeinde sein. Ich bin Christ und ich muss mindestens een 4 Stunden beten. Irgendwie diese und. Ja, daarom sagt Paulus in diesem Brief, nein, es ist die freie Gnade Gottes. Es geht nicht um nochmal zusätzliche Gesetze. Das heißt, der Fazit ist, Galaterbrief, großes Bekenntnis der vollkommene Erlösung des Sünders durch den Glauben an Jesus Christus. Punkt. So wie Luther das dann auch gesehen hat. Ich muss nicht allerhande Zusatzsachen machen. Es reicht einfach das Glauben. Genau. Deswegen, wenn es normal Leute gibt, die sagen, und das andere kommt auch dazu, sagt er, nein, es ist eine scharfe Auseinandersetzung. Ja, mit dieser Behauptung, dass der Weg zum Heil sich auf etwas anderes gründen könne, als das Werk Jesu am Kreuz von Golgotha. Deswegen dieses Kreuz, was hier steht, darum geht es. Genau, und diese jüdischen Gesetze, können wir sagen, ja, für uns gilt das eigentlich nicht. Ich weiß nicht genau, wie das bei euch geht, wann ihr so etwas seht. Ein Ampel, der rot blinkt. Was macht ihr? Stehen. Wieso? Ich war die letzte Woche ziemlich oft mit mijn Fahrrad unterwegs. Nachts, es gab een Ampel, der war rot. Nichts zu sehen. Was mach ich? Erzähl ich nachher. Das wird alles aufgenommen. Das hier wird alles aufgenommen. Umgekehrt. Ampel, der ist grün. Was macht ihr? Einfach fahren? Einfach wie so ein Roboter? So autonomes Fahren, KI, hatten wir mal vor ein paar Tagen hier. Ich bin froh, gestern sind wir nicht gefahren oder ich habe mal hart gebremst. Da gab mal jemand, der ist tatsächlich mal an mich vorbeigefahren, hat mich keine Vorfahrt gegeben. Einfach mal sagen, grün ist fahren, rot ist bremsen. Genau, das ist irgendwo dieses Gesetz, wie war das schöne Wort, der Buchstabe des Gesetzes. Es gibt auch noch so etwas wie willen. Des Gesetzes. Es gibt mal so, oft habe ich mal das Gefühl, es gibt ein Ampel in der Wüste, ich stehe hier für diese Ampel. Punkt. Wenn ich Autofahrer bin, kann ich mal denken, ja, vielleicht gibt es eine Kamera und es ist ein Punkt in Flensburg oder zwei, keine Ahnung, ist schlecht. Genau, mache ich dann das Gesetz wegen dem Gesetz? Oder tatsächlich, ich meine, warum gibt es überhaupt so eine Ampel? Gut, weil es natürlich sonst unsicher ist beim Überqueren. Ich meine, es geht nicht darum, dass Leute, dass die Ampel dahin gestellt haben, damit die Leute mal gerne warten. Oft habe ich das Gefühl. Aber es geht natürlich um Sicherheit. Es geht um diese, wieso haben wir dieses Gesetz, dieses Wille des Gesetzes? Und wenn ich diese Wille des Gesetzes verstehe, dann sage ich ja natürlich, ich meine, ich warte gerne, wenn ich damit irgendwo diese Sicherheit im Verkehr auch fördere. Und so funktioniert es auch mit dem Gesetz in de Bibel, was tatsächlich mal irgendwann auch in de Vergangenheit geführt hat, so es gibt diese Gesetze und es gibt auch diese Wille des Gesetzes und irgendwann ist es dann gedreht zu diese Buchstaben des Gesetzes. Ich meine, Deutsche lieben das auch, glaube ich. Es gibt für alles ein Gesetz und es gibt so viele Gesetze, dass gar nichts mehr möglich ist. Irgendwie, man verletzt immer ein Gesetz. Irgendwie, es geht natürlich um, man will etwas strukturieren, ordnen, damit die Gesellschaft mal gut funktioniert. Aber das kann dazu führen, dass dieses Gesetz zu einem Gefängnis wird. Ich habe gerade heute mal gedacht, es ist auch schön, es gibt diese Kinder, die krabbeln hier so mal ein bisschen rund. Und man sagt, das ist gefährlich hier. Elektrizität, Strom, Musik. Man muss irgendwie mal so das ein bisschen absperren. Das ist ganz deutsch. Ich bin so ziemlich gut integriert, glaube ich. Absperren, damit die nicht dazukommen. Aber man kann die auch mal ein bisschen krabbeln lassen und wenn es irgendwie zu weit geht, kann man eingreifen. Ist auch schön. Ja, lass die Kinder. Paulus hat dann auch geschrieben, das letzte Vers von letzter Woche, genau, was wir dann heute nicht gelesen haben. Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch sein Erben. Und euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Genau, darum geht es natürlich auch in diesem Brief. Es geht um dieses Freisein. Und die Galater haben das auch verstanden. Und Paulus schreibt aan die Galater, und wir sehen in diese ganze Brief, das sieht man natürlich, wenn man diese Brief als Gesamtheit liest. Der erzählt mal, ich war bei euch und es war schön bei euch und es war gut und jetzt macht ihr das und weißt du noch das hier und dann erzählt er noch mal ein bisschen über was in Jeruzalem passiert ist und als Petrus dann kam und dann geht er, er springt so ein bisschen hin und her und er schreibt und er visualisiert mal diese Gemeinde im Kopf und er schreibt, waaraan haben die Bedarf, wie geht es mir damit, ich war dann doch bei euch, er springt die ganze Zeit zwischen, naja, Fakten, was passiert ist, zwischen Theologie, genau, was er sagen muss, und auch wie seine Beziehung mit diese Galater. Und Überschrift, ich habe dann diese drei Teile mit drei Überschriften in meiner Übersetzung. Genau, zuerst macht er sich mal Sorgen und er sagt, okay, zuerst habt ihr mal nicht geglaubt und dann habt ihr Götter gedient und allerhande Sachen gemacht, Gesetze gemacht, geopfert, das waren gar kein Götter und jetzt habt ihr Gott kennengelernt oder besser, Gott hat euch kennengelernt, Gott liebt euch. Cool, Punkt, oder? Nein, nicht, weil je sagt, ja, aber vielleicht muss ich dann doch nochmal opfern. Vielleicht muss ich dann doch nochmal etwas Spezielles machen. Ich muss doch mal wieder was machen, hebben die daar gedacht. Und natürlich auch, was dann auch diese Christen mit jüdischem Hintergrund auch gesagt haben, ihr müsst dann eigentlich dann doch mal Sachen machen, wie zum Beispiel Sabbat, ja, muss man einfach ruhen. Es gibt bestimmte Feiern und Festen im Judentum, die man auch feiern muss. Und er sagte, wieso legt ihr da so viel Wert auf diese Tage? Und ich kenne das ein bisschen aus Holland, wo in die Gemeinde, wo wir da waren, ein bisschen reformierte Hintergrund, da war Sonntag tatsächlich heilig. Ja, erste Tag der Woche, neue Woche fängt an, wir kommen zuerst mal in de Gemeinde, wir kommen zweimal in de Gemeinde sogar. Genau, etwas, wie im Gesetz steht, du solltest nicht arbeiten, deine Frau, deine Kinder, deine Sklaven, auch nicht de Fremde, die in deiner Stadt wohnt. Das heißt, er wird nicht gearbeitet. Das war bei uns auch so, okay, ich studiere. Das heißt, ich muss eigentlich sonntags wieder zu einer anderen Stadt. Das heißt, ich muss mit einem Zug dahin, aber dann muss ich ein Ticket kaufen. Dann arbeitet jemand für mich. Eigentlich geht das nicht. Essen gehen am Sonntag? Nein, natürlich nicht. Dann arbeiten Leute für mich. Das war irgendwie so dieses Gesetz. Nein, das dürfen wir alles nicht. Und genau, dieses zweimal in de Kirche gehen, das war tatsächlich so ein Gesetz. Das habe ich dann auch in bestimmte Dörfer gesehen, wo das tatsächlich so'n soziale Komponente war. Man geht einfach zweimal in de Kirche. Und wenn man nicht geht, naja, sollte man eigentlich nicht machen. Das gehört nicht. Ich bin einmal tatsächlich mal zu meiner Schwiegerfamilie gekommen und dann kam ich vom Bahnhof am Sonntag, schon schlecht, und dann ist genau die Kirche ausgegangen. Die kamen alle aus der Kirche und ich bin dann mal so mit meinem Fahrrad vorbeigefahren. Das ist irgendwie das Gefühl, das sollte man nicht machen, das machen wir hier so nicht. Irgendwie wurde das Gesetz zu etwas wie etwas Kulturelles. Einfach mal, okay, um mal zu unterscheiden, gehörst du zu der einen Gruppe oder gehörst du zu der anderen Gruppe? Jeder für KI ist das super, für Glauben ist das eher weniger gut. Genau, und Paulus sagt ein bisschen das Gleiche zu dieser Gemeinde. Ihr macht dann wieder diese Sonntag oder diese Sabbat, haben die damals gemacht, die Feste. Wieso ist das dann für euch wichtig? Und dann sagt er, genau, dann ist das wieder dieses Persönliche. Ich kenne euch. Mann, ich mache mich Sorgen um euch. Habe ich dann alles umsonst gemacht? Und das ist für mich auch die Frage. Wir sagen natürlich, ja, Regeln und Strukturen, das gilt für uns nicht. Aber haben wir eigentlich auch nicht irgendwie Regeln und Strukturen? Wählen wir vielleicht tatsächlich doch eher mal etwas Festes, damit wir dann Sicherheit haben? Ich meine, ich jedenfalls im Kopf, ich habe gerne mal Struktur. Irgendwie Freiheit finde ich schwierig. Dann muss ich immer bedenken, was ich tun soll. wenn es etwas vorgegeben ist, ist es viel einfacher. Das ist gar nicht neu. Ich meine, das hatten schon die alte, das Volk Israel, als die mal aus Ägypten befreit wurden. Die waren in de Wüste, passiert wieder das eine oder andere. Und die sagen dann, können wir nicht besser zu Ägypten zurückkehren? Da waren wir Sklaven, aber da wussten wir jedenfalls wie und was. Und jetzt wissen wir das gar nicht. Das ist alles so onvoorzienbaar. Und wir müssen vertrauen dass etwas passiert. Das ist kompliziert. Vertrauen ist immer schwierig. Regeln, Strukturen sind doch viel einfacher. Und die Frage ist tatsächlich, haben wir lieber diese Regelstrukturen? Heute ist Volkstrouwentag ein Zeichen, dass Freiheit teuer ist. Leute sind gestorben, damit wir mal in Frieden leben können. Und Jochen Gauck hat mal, auch mal gesagt, ganze Rede am Ende, unsere Verantwortung gilt im Frieden unter den Menschen zu Hause in der ganzen Welt. Das ist auch, was Gott gerne hat. Frieden, diese Shalom. Und Frieden nicht im Sinne von kein Krieg, aber Frieden im Sinne von leben in Harmonie, so wie Gott das gemeint hat, schon im Paradies. Was wir dann am Ende, was dann in de Bibel als Neue Jerusalem bezeichnet wird, was es daar gibt. Da ist für mich die Frage tatsächlich, inwieweit hänge ich dann doch noch an Regeln, Strukturen? Oder inwieweit bin ich da frei? Speziell, wann die Regeln und Strukturen mir Freiheit kosten. Genau, Paulus geht weiter und schreibt dann, da wird er ganz persönlich in diesem Stijl. Und er sagt, schau doch mal, als ich bei euch war. Ja, das ist, lasst euch nicht wieder zu diesen Gesetzen zwingen. Kein Jesus und Glauben. Ja, ich war da bei euch und das ging auch gut. Und als ich bei euch war, ich habe gar keine tolle Performance gemacht. Ich war nicht dieser super tolle Prediger, so wie wir heutzutage im deutschsprachigen Raum auch viele haben, wo viele sagen, wow, der kann mal gut reden und zu dem gehe ich mal gerne. Es gibt Konferenzen, ich gehe da mal hin. Das ist mal eine gute Person. Dan sagt, nee, ich war krank und das war so eine Bewährungsprobe. Das klingt mal so, ihr habt es mit mich ausgehalten. Und trotzdem habt ihr geglaubt und ihr habt mich empfangen wie ein Engel Gottes. Wie Jesus Christus selbst. Das heißt irgendwie, es ging nicht um wie Paulus da war. Irgendwie so, hey, ich had mal eine gute Rede, ich bin mal de Billy Graham oder so. Oder, die Leute habe ich nicht so als een Billy Graham gesehen. Da gibt es viele Leute, die daar einfach mal dazukommen. Aber der war da, war krank, war nicht wirklich, vielleicht gar nicht so attraktiv um da zu kommen. Aber die haben gesagt, was er da erzählt hat, wow. En, die waren glücklich und dankbar. Und er sagt, und jetzt? Ja, das war damals. Und was ist jetzt davon geblieben? Sogar, ich will mich gar nicht mehr. Ich gehe jetzt diese andere Leute hinterher. Bin ich ein Feind geworden? Vielleicht hatte Paulus eine Augenkrankheit. Und er sagt dann, ihr hättet sogar eure Augen für mich gegeben, damit ich mal besser sehen konnte. So groß war diese Liebe. Und wie ist das denn jetzt? Ich gehe in eine komplett andere Richtung. Wieso denn? Warum? Dan sagt auch die Leute, die ihr jetzt mal hinterherläuft, die mal sagen, Jesus, und ihr müsst das und das tun, die meinen es gar nicht so gut mit euch. Die wollen euch nur irgendwie in eure Gruppe aufnehmen. Und die sind da ziemlich dafür, die machen ziemlich viel Mühe dafür. Und es ist gut, wenn Leute Mühe machen, natürlich, aber das muss natürlich für einen guten Zweck sein. Genau, das heißt, so wie ich euch das erzählt habe, folgt mich dann bitte nach. Und nicht nur, wenn ich bei euch bin, aber auch jetzt, wenn ich nicht bei euch bin. Genau, das sagt sogar, wie eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes diese Schmerzen hat und Ängste hat, geht alles gut. So fühlt er sich. Ich meine, er wird schon ganz, ganz persönlich in diese Brief. Das heißt, er kennt die Personen und er ist wirklich mal, er will nicht einfach mal von ferne sagen, hey, diese Finger, hey, euch daar geht nicht gut, macht das doch mal. Nein, er sagt das wirklich sehr persönlich. Auch die Frage für mich, wenn Leute mal etwas erzählen, oder vielleicht sogar in de Kirche etwas machen, wo ich denke, naja, so soll es nicht sein. Ja, wir können klar sein, aber wir können das natürlich auch in eine persönliche Beziehung machen und nicht von Abstand als Besserwisser, ihr müsst einfach so und so werden. Paulus kommt wirklich sehr nah und sagt, ich kenne euch und das schmerzt mir, wie ihr jetzt mit dem Glauben umgeht. Konnte ich doch mal bei euch sein und euch erreichen? Und dann irgendwo diese Verzweiflung, die ihr dann ausruft. ich weiß wirklich nicht, was ich noch mit euch machen soll. Kennt einer oder andere vielleicht von zu Hause zo'n Aussage? Ich habe mal gehört, dass es Leute gibt, die das kennen. In zijn brief, er lebt, er is wirklich fokussiert auf diese Gemeinde oder diese Gruppe. Er kennt sie und ich habe es wirklich gut mit euch vor. Ich will euch wirklich mal in de richtige Richtung bewegen. Und für mich ist da tatsächlich auch wieder die Frage, was ist für mich da, wie gehe ich um mit solche Sachen? Ich meine, ja, jemand erzählen, wie es sein muss, ist einfach schön, wenn man hier steht. Aber wenn ich dann in de Kirche sitze und jemand etwas zu mir sagt, ja, bin ich dann irgendwie, wie gehe ich überhaupt mit Leuten um? Wie gehe ich überhaupt, wieso gehe ich in de Gemeinde? Warum gehe ich in de Gemeinde? Gehe ich nur in de Gemeinde um zo'n Art von Billy Graham predigt zu hören? Gehe ich in de Gemeinde um, ja, keine Ahnung, weil das gehört dazu, sonst bekomme ich Ärger. Diese starke Führungspersönlichkeiten, hè, diese irgendwie, das ist wirklich mal eine Gemeinde. Ich meine, diese Pastor in diese Gemeinde ist super. Und alle gehen dahin. Was passiert dann, wenn zo'n pastor irgendwie mal geht? Oder, wie heißt das, vom Pferd valt? Irgendwie dann doch mal klar wird, okay, der ist nicht zo'n Heilige. Wieso gehe ich in die Kirche? Und dann auch wieder kann ich sagen, naja, das ist nicht so schlimm. Naja, nicht so schlimm. Ich habe schon mal diese Erfahrung hier erlebt. Ich saß in der Gemeinde und habe dann gedacht, welches Lobpreisteam? Oh, wer predigt? Während der Predigt habe ich gedacht, naja, macht mal. Kom maar zu Sache. En dan am Ende heb ik mal gedacht: na, super. Genau, Lobpreisteam, predigt. Ja. Glücklich gibt es Kaffee und Kuchen nachher. En ik moet zeggen: glücklich gab es Kaffee und Kuchen nachher. Weil de eerste persoon die ik gesproken had, had gezegd: wow, das war eine tolle Predigt. Oh. Zweite persoon: ach, das hat mich wirklich ermutigt, diese Gottesdienst. Aha. De dritte persoon: ja, das hat mich wirklich, wirklich berührt. Want ik denk dan, oké, waren we in de gelijke godsdienst? Irgendwie, goed, vielleicht war es tatsächlich nicht mijn zondag, aber es war nicht mijn zondag. Aber es gab tatsächlich Leute, die haben gesagt, das war wirklich gut. Dan heb ik gedacht, oké, vielleicht war es tatsächlich mijn Einstellung, wo ich dann in de Gemeinde gegangen bin, mit, oké, das wird schon nichts. Und ich fang mal an, kritische Denkebene, was wird dann gesagt, gefällt mir das oder nicht? Und ich war gar nicht mehr offen für diese Botschaft. En die Frage ist, gehe ich tatsächlich für, was Gott zu mir sagt? Diese Sonntag in der Gemeinde, oder gehe ich tatsächlich, weil es da jemand gibt, es gibt einen Holländer, der vielleicht irgendwie lustig predigt oder so. Gehe ich darum? Nein, gehe ich tatsächlich um Gott zu spüren, um Gottes Wort zu hören? Was sagt Gott dann zu mir? Was sagt Gott zu mir, diese Predigt? Und diese Gottesdienst, auch bei Musik oder bei ein Zeugnis hier, über dieses Witz. Wie werde ich ermutigt? Wie wird mein Glauben da gestärkt? Genau, das dritte Teil ist in dieser Stelle, dann sagt er, okay, was soll ich heute noch zu euch sagen? Na ja, gut, ich fange mal an, es gibt noch ein Stück Theologie, dann mache ich euch vielleicht mal deutlich aus dem Gesetz, aus der Tora. Ich meine, Gesetz, das sind wirklich diese Gesetzbrüche, aber teil auch die Bücher, die ersten fünf Bücher von Mose, das Gesetz. Und er hat dieses Beispiel von Hagar und Sarah. Und dann ist es gut, nochmal zurückzuspringen zu 1. Mose, was steht da überhaupt? Waarom gaat het in deze geschichte? Het gaat om die geschichte dat Abraham en Sarai geen kinderen bekommen konden, weil Sarai onvruchtbaar was. Goed, dan hebben we een probleem. God had mal versproken, hè, zu Abraham, du solltest viele kinderen hebben. Goed, dan vinden we toch een lösung. Eines Tages sloeg ze ihren Mann voor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach dem Geld in de Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Das ist doch eine Lösung. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie noch Nachwuchs bekommen. Genau, laut Gesetz von dieser Sklavin, die von Sarah war, geht dann zu Abraham, wird schwanger, bekommt ein Kind und dann ist das Kind von Sarah. Ist doch eine Lösung. Dann gibt es ein Kind, haben wir Nachwuchs. Und Abraham war einverstanden, Sarai gab in die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Gut, was fällt da auf? Zuerst mal, Sarai ist unfruchtbar. Fruchtbar. Etwas, was ziemlich oft passiert im Alten Testament, was wir lesen, auch im Neuen Testament. Etwas, was wir denken, das kann so nicht passieren. Normalerweise passiert es nicht, und doch passiert etwas. Und wir Menschen denken, das kann so nicht passieren, deswegen muss ich Gott mal ein bisschen helfen. Genau, sie ist unfruchtbar. Und dann sagt sie, okay, laut dem geltenden Gesetz, okay, es gibt mal Gesetze und genau, wir machen das ganz ordentlich, das ist schon abgesichert, das geht schon. Und zu Gesetz, was gehört zu einem Gesetz, haben wir schon ganz am Anfang gehört, zu Gesetz gehört Sklave des Gesetzes. Das heißt, sie hat eine Sklavin. Und das ist nog schlimmer, een Ägyptische Markt. Ik meine, voor Israël, voor het volk Israël, waren natuurlijk Egypte, dat waar irgendwo diese jaren, wo die in slaverij gearbeitet haben. Egypte synoniem met slaverij und Gesetz. Genau, das ist diese, moet ich mal denken, ja, genau, ganz menschliche Lösung, aber, naja, vielleicht nicht so wie Gott das will. Und, fand ich auch interessant, hier steht tatsächlich, mein Sarah, ihr hat diese Gedanken. Und so wie das oft ist, die Männer, die stehen dabei und die sagen, ja, mach mal. Ich habe mal diese Adam und Eva-Geschichte im Kopf. Eva, die auch mal eine Lösung oder etwas bedacht hat und Adam sagt, ist schon gut. Zu uns Männer, wir haben auch eine Verantwortung. Und zu den Frauen, genau, wir haben genau diese gleiche Verantwortung, um Gottes Wille zu suchen. Und auf Niederländisch heißt es dann, dabei gestanden, mitgemacht. Irgendwie mal zu sagen, ist schon gut. Löse dich nicht von deiner Verantwortung. Genau, das heißt diese, das lesen wir dann aus dem Sichtpunkt von Abraham und Sarai. Es gibt auch nochmal Hagar. Hagar war Sklavin. Gut, Sklaverei war damals in der Bibel nicht so, wie wir das kennen von diese Amerika-Geschichte 1880 und so, diese Plantage, das war vielleicht auch so ein bisschen Sicherheit für Leute, die haben schon gearbeitet, die hatten schon irgendwie mal eine Gruppe mit zu essen. Trotzdem, Sklaverei bedeutet Arbeit und keine Freiheit. Und Hagar, ist schön, die Sklavin, aber die wird dann einfach als Leihmutter an Abraham gegeben. Leihmutterschaft ist verboten, laut dem Gesetz. Die hatte da kein Wahl und die wurde dann zwanger. Versuch mal auch mal zu bedenken, was das für Hagar bedeutet hat. Irgendwo so eine Lösung, menschliche Lösungen, ist vielleicht gut für die Leute, die Lösung bedenken. Aber es gibt oft auch Leute, die das dann betrifft so eine Lösung, wo es dann nicht so ganz optimal ist. Genau, was passiert dann? Hagar wird zwanger, bekommt einen Sohn, Ismael. Hagar fühlt sich natürlich wirklich gut, weil sie hat einen Sohn und ja, das zählt dann als der Sohn von Sarai, aber es ist trotzdem mein Sohn. Genau, es gibt da nur Probleme. Dann gibt es interessanterweise in dieser Geschichte gibt es eine Lücke oder es gibt nochmal ein paar Kapitel mit ganz andere Geschichten, die auch sehr relevant sind für das Verstehen von dieser Geschichte. Ich gehe da nicht drauf rein, weil die Zeit rennt weg. Aber es gibt diese Geschichte von Sodom und Gomorra zum Beispiel. Es gibt diese Geschichte von Lot. Es gibt diese Geschichte, dass Abraham und Sarah nochmal zu König Abimelech gehen, wo Abraham sagt, Sarah ist mein Schwester, ja gut, Halbschwester damals. Da gibt es vieles noch dazwischen, was passiert, wo es um Gottes Eingreifen geht, wie Gott umgeht mit Menschen, wie Menschen umgehen mit Gott, mit Gesetzen, wie Menschen versuchen eine Lösung zu finden, wie Gott dann wieder einspringt und sagt, Abraham, du bekommst jetzt einen neuen Namen, Abraham. Es gibt die Beschneidung für Abraham, auch für Ismael. Und dann gibt es endlich in Kapitel 21, der Herr wandte sich Sarah zu und machte sein Versprechen wahr, das er ihr gegeben hatte. Genau, da hat man zu Sarah gesagt, in ein Jahr bin ich wieder und dann hast du ein Kind. Genau, Sarah wurde zwanger, brachte einen Jungen zur Welt, Abraham wurde trotz seines hohen Alters noch einmal vater. Genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. So kam es, dass Abraham und Sarah endlich einen gemeinsamen Sohn hatten. Das heißt, Gott hat es versprochen. Er braucht keine menschliche Lösung. Er macht es auf seine Zeit, genau zu der Zeit, die Gott angegeben hat. Sie wurde zwanger. Die Frau, die niet zwanger werden konnte, wurde zwanger. Ze hebben gemeinsam einen Sohn. Nicht irgendwie über eine Leihmutter. Genau, und diese Geschichte bringt Paulus dann in Erinnerung und er sagt dann, hey, Gesetz, weißt du, was im Gesetz steht? Gesetz heißt, Abraham hatte zwei Söhne. Jetzt gehen wir doch wieder ein bisschen Klassifizierung. Zwei Söhne, ein hier, ein daar. Einmal Sklavin Hagar, Sklavin, Hagar, Ismael, Gesetz. Und einmal diese Sohn aus Sarah, wurde Isaac, als Freier geboren. Und die stehen gegenüber einander. Ja, so eine Sklavin wurde geboren, weil Abraham das selber mal bedacht had. Wie mag ik dan? Wie vind ik een lösung? Ik vind het schön, in 1. Mose lezen we, Sarah had die idee, Paulus zegt hier, nee, dat was natuurlijk Abrahams idee, mijn gemeinsames idee. Abraham wollte endlich einen Sohn haben, wir machen mal diese Lösung. Wir machen das. Und ich vertraue nicht auf Gott, ich mache mal meine Lösung. Und Gott sagt uns anhand von diesen beiden Beispielen, Sohn von einer Sklavin, Sohn von einer Freie, so ist es auch jetzt hier in die Gemeinde. So wie Gott jetzt mit uns umgeht, uns als Christen. Es gibt diese zwei Bündnisse, Testamente, diese zwei Versprechen. Es gibt dieses Bündnis wieder Hagar, diese Gruppe, die eine Gruppe, Sklavin, Ismael, Gesetz. Genau, das ist, deutet auf Gesetz. Gesetz deutet auch auf den Berg Sinai, wo Gott dann die 10 Gebote gegeben hat an Mose. Steht auch für das Volk Israel, was dann unter dem Gesetz gelebt hat oder lebt. Bis jetzt, sagt Paulus, bis jetzt in Jerusalem, wo die Juden dann laut Gesetz leben oder grundsätzlich. Und die werden deswegen auch nie frei, weil die leben unter dem Gesetz. Und da gibt es gegenüber diese Sohn von dieser Freie, von dieses Versprechen von Gott. Und die weist hin auf das neue Jerusalem. Und wir kennen das neue Jerusalem vielleicht als de Offenbarung von Johannes, wo es dann am Ende der Zeiten dieses neue Jerusalem gibt. Auch schon im Alten Testament wird gesprochen von ein neues Jerusalem. Irgendwie das Ziel, wo Gott nachher hingehen will. Nicht irgendwie dieses Jerusalem auf Erde, was unter dem Gesetz steht, aber dieses Jerusalem im Himmel, bei Gott. Bei Gott gibt es kein Gesetze, da gibt es kein Buchstabe des Gesetzes, nur dieses Willen vom Gesetz. Dieses Willen, genau, dieses neue Jerusalem. Und Paulus zitiert da aus Jesaja 54, sei fröhlich, du Unfruchtbare, genau, Unfruchtbare, so wie Sarah, auch wenn du nie ein Kind geboren hast, jubel und jauchze, du Kinderlose, denn du, die du allein bist, du wirst mehr Kinder haben als die Frau, die einen Mann hat. Jesaja 54 steht erstaunlicherweise zwischen Jesaja 53 und 55. Jesaja 53 kennen wir vielleicht, das ist der leidende Knecht, wo wirklich Gott verspricht, es wird jemand geben, der mal leidet, der kein König ist, so wie wir König denken, aber der leidet, der stirbt. Dann gibt es freudig, und das geht um Jerusalem, um das Volk, das geht nicht um eine Person, das geht um tatsächlich dieses dieses Volk von dieses Versprechen. Freu dich, weil du wirst wirklich frei sein. Du darfst im himmlischen Jerusalem wohnen. Und dann geht es in Jesaja 55 weiter. Jeder, der Durst hat, der komme zu mir. Auch die Worte, die Jesus sagt. Genau, das ist diese. Paulus platziert diese Textstelle wirklich gezielt daar. Mensen, dieses Gesetz, darum geht es nicht. Es geht darum, frei zu sein. Um dieses Kind von dieses Versprechen von Gott und nicht diese, wir finden eine eigene Lösung, damit er schafft. Und deswegen sagte, liebe Geschwister, ihr dürft leben wegen dieser Zusage von Gott an Isaac, dieser Sohn von dieser Freie. Ihr lebt nicht unter diesem Gesetz. Ihr müsst dann auch nicht, wenn ihr frei seid, wieder unter dieses Gesetz gehen. Bleibt einfach unter bei dieser Sohn von dieser Freie. Gott wollte das so. Und ja, das ist jetzt so, aber das bedeutet auch, was passiert dann? Diese Sohn von dieser Sklavin, dieser Ismael, war natürlich ein bisschen älter als Isaac und hat Isaac dann auch gemobbt, würden wir mal sagen, heutzutage. Da waren die nicht so erfreut. Vielleicht hat Ismael auch gemeint, ich bin de Ältere, ich bekomme jetzt alles. Und er war schon klar, ja, das ist dann doch anders, weil Ismael war van Hagar. Und Isaac von Sarah. Und deswegen, wie ist das dan met Gesetz, met dieses versprochen zijn, Sohn von einer Sklavin, Sohn von dieser freie Frau? Am Ende war die Aussage, schicke Ismael weg mit Hagar, damit der Sohn, der wirklich der Sohn von mein Versprechen ist, hat Gott gesagt, diese Isaac, der bekommt das Erbe. So wie wir ganz am Anfang gelesen haben, der letzte Satz von letzter Woche. Ihr Söhne und Töchter, ihr vom Freien, ihr bekommt das Erbe. Ihr seid kein Ärger. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr bekommt, was er versprochen hat. Genau, es geht nicht um dieses Gesetz, was dann auch ein bisschen dazu gehört. Ich meine, das hätten wir vielleicht gerne. Ja, es gibt frei, aber na, ganz frei ist schwierig. Ich mache so ein bisschen Gesetz dabei, nicht so ganz viel. Das Freie hat noch immer das Hauptteil, aber so ein bisschen Gesetz geht noch. Nein, er sagt einfach ganz rigoureus, Gesetz oder frei. Es ist einfach schwarz-weiß. Ja, dus binair für die Informatiker. Es gibt einfach diese zwei Gruppen. Es gibt keine Vermischung. Deswegen, wir sind Kinder von dieser Freie, nicht Kinder von dieser Sklavin. Und das ist für mich die Frage, nehme ich gerne mal, wenn ich an Abraham denke, nehme ich mal gerne Gottes Platz ein, um sein Versprechen zu erfüllen? Stehe ich ihm gerne mal im Weg? Ja, da stehe ich. Ich hätte gerne mal Sachen auf meine eigene Art und Weise. Wo Gott mir verspricht, okay, ich bin bei dir, vertrau mich einfach. Genau, einfach. So einfach ist das nicht. Die letzten Jahre waren für mich ziemlich kompliziert, wo ich mal gedacht habe, wie sieht es aus mit mijn Arbeit? Habe ich immer noch Spaß an Arbeit? Ich habe bei dieser KI-Vorlesung auch gesagt, wie viele Tage noch zu meine Rente? KI weiß es nicht. Gut, ich auch nicht. aber dieses Rente, ich habe irgendwann mal gedacht, wie lange muss ich noch? Wie viel Spaß habe ich dann nog aan alles, aan deze Arbeit? Das waren ein paar Jahre, wo es ziemlich schwierig war, wo ich dann, ich bin noch immer nicht raus. Ich meine, man nennt es auch, glaube ich, Midlife Crisis oder. Und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie mal Frau wechsle, Motorrad kaufe, Cowboy-Stiefel und Hut. So wie in, aber genau, das ist schon, irgendwann gibt es diese Momente im Leben, wo man denkt, ja, das ist dann mein Leben. Ist das dann, was ich wirklich will? Und was ist dann mein Ziel im Leben? Dann habe ich tatsächlich versucht, mal alles zu bedenken, was ich dann gerne machen möchte. Genau, ist das dann mein Platz, mein Weg oder ist das Gottes Weg? Warte ich mal auf ihn. Und er hat es mal gut getan, einfach mal ein bisschen Abstand zu nehmen von vielen Sachen. Bei mir 4M hat wirklich, 4 Musketier hat super funktioniert, einfach mal draus zu sein, runter von sofa heißt das dann, mal weg zu sein, een andere Platz, um mal neue Gedanken zu machen. 1000 Ellenreizen letztes Jahr war sehr hilfreich, einfach mal wieder neu mich auszufinden, ich wollte sagen, Gott neu kennenzulernen. Das ist irgendwie, ich kenne Gott doch, irgendwie im Kopf kenne ich Gott auch im Herzen. Und auch in mein Tun, in nicht nur, dass ich das verinnerlicht habe, aber habe ich das auch veräußerlicht. Weil es geht um Gesetze und dann habe ich gedacht, ja, ich hänge dann doch ein bisschen an diese Gesetze. Und es waren natürlich, diese Gesetze sind an sich nicht schlimm, an sich. Ich meine, es gibt im Lukas-Evangelium auch diese Geschichte, wo jemand zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann sagt Jesus zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Und da sagt er, sollst den Herr dein Gott dienen, lieben vom ganzen Herzen, ganze Seele, mit all dein Kraft und ganzem Gemüt, und dein Nächsten wie dich selbst. Und da sagt Jesus, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Das heißt, Jesus hat nicht hier irgendwie gesagt, dieses Gesetz wird ganz abgeschafft. Dann muss ich mal sagen, ich meine, Paulus ist da ziemlich konkret in frei Gesetz. Jesus ist da so ein bisschen, sagt, naja, tu das, verinnerliche das. Und dann machst du das nicht, weil das Gesetz ist. Es geht nicht um die Buchstaben vom Gesetz. Also jetzt habe ich mal, genau, habe ich mijn Frau geliebt? Ja, das habe ich heute Morgen gemacht. Häkchen dahinten. Habe ich jemand getötet? Nein, heute nicht. Häkchen dahinten. Darum geht es nicht. Häkchen dahinten. Das ist diese innerliche Haltung. Ich kenne Jesus. Ich will ihm nachfolgen. Deswegen will ich mijn Frau lieben. Deswegen will ich mijn Nächste nicht töten. Und auch nicht irgendwie in Gedanken denken. Was ein Dummkopf. Ich will das nicht. Genau, diese Umschaltung zwischen einfach machen, weil es muss, zu ich will das. Und das ist auch wie Paulus das an de Römer nachher schreibt. Vielleicht hat er auch gedacht, ja, vielleicht an de Galater, das war ein bisschen zu harsch, ein bisschen zu scharf. Das Gesetz des Geistes, genau, wann wir de Heilige Geist haben, wann wir aus diesem Heilige Geist leben, Jesus nachfolgen wollen, dann sind wir lebendig in Christus. Und das hat mich freigemacht, hat dich freigemacht von der Sünde, vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, diese nicht einfach mal, genau, Gesetz bei Gesetz, aber ich will gerne leben und in diesem Gesetz stehen natürlich schon hilfreiche Sachen, die mir helfen, da gut zu leben. Deswegen ist die Hauptfrage, wie Shakespeare das mal gesagt hat, ist man oder ist man nicht? Das ist die Frage, to be or not to be. Wenn man ist, dann ist man frei. Und wenn man frei ist, dann ist man wirklich frei. Dann bin ich im Kopf frei, dann weiß ich das, dann lebt es auch in mein Herzen, dann sinkt das irgendwie zu meinem Herzen, dann lebe ich das auch. Und auch wenn ich das lebe, muss ich nicht nachher nochmal denken, ja, ich mache alles, ich tue so viel, aber tue ich es gut? Reicht das? Ist das gut genug? Oder ich hätte vielleicht das tun sollen. Bin ich jetzt nicht, wenn ich ein guter Christ bin, dann? Genau. Jesus und nur Jesus. Genau, Jesus und was er am Kreuz für uns gemacht hat. Deswegen feiern wir Abendmahl nachher. Ich wiederhole nochmal diese Galaterbrief. Großes Bekenntnis der vollkommenen Erlösung des Sünders. Vollkommen Erlösung. Nicht abhängig von was wir noch machen, von was ich da noch bedenke, das müsste ich auch nochmal machen. Durch den Glauben an Jesus Christus. Genau, Jesus Christus. Er gestorben, er auferstanden für meine Sünde. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil als dieses Werk Jesu am Kreuz von Golgotha. Deswegen feiern wir heute auch Abendmahl. Ich lade euch ein, das nochmal so kurz darüber zu denken. Vielleicht hier diese Frage, bin ich wirklich frei? Und dann gehen wir über zu Abendmahl.